Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich ein paar Sätze sagen. Und zwar war das so, dass ich nach meiner letzten Predigt vor ungefähr einem halben Jahr Viktor gebeten habe, dass er mich erstmal rausnimmt, damit ich Zeit habe, eine neue Predigtreihe vorzubereiten. Und dann habe ich ihm auch irgendwann haben wir gesagt, okay, kann wieder mit der Einplanung, kann mich wieder mit reinnehmen. Und so habe ich gesehen, dass er mich für den Pfingstgottesdienst eingeplant hatte. Aber ich muss ehrlich sagen, dass keine Predigt der Predigtreihe irgendwie zu Pfingsten passt. So habe ich Viktor danach auch so gesagt, wollen wir tauschen oder wollen wir das irgendwie? Und er sagte, nee, komm, wir versuchen. Also ich habe auch gesagt, eventuell könnte man am Ende einen Bezug zu Pfingsten herstellen und ja, okay, lass das so machen. Und habe ich mich nochmal dran gesetzt und habe die Predigt nochmal, also beim Aufschreiben, das immer wieder versucht mit reinzubringen. Aber ich habe gemerkt, das passt eigentlich nicht so wirklich. Und dann habe ich das Ganze, was ich da so dran geschustert hatte, dann wieder gelöscht. Und so ist es heute eigentlich keine Pfingstpredigt. Aber ich hoffe, dass du trotzdem am Ende dieser Predigt vielleicht ein persönliches Pfingsterlebnis hast, dass du Jesus Christus heute begegnest, dass er dir begegnet und du das wirklich feststellst, dass er dein Leben verändern möchte und dein Leben prägen möchte. So viel wollte ich nur vorab sagen, gerade für die, die vielleicht sich so auf eine Pfingstpredigt gefreut haben. Es wird diese Pfingstpredigt heute nicht geben, aber da möchte ich euch nochmal ermutigen, schaut euch morgen dann die Konferenz an. Ich denke, und da wurde uns ja schon gesagt, da wird es wirklich eine Pfingstpredigt geben, da wo es wirklich um dieses Pfingstereignis geht. So viel wollte ich vorab einfach nur der Fairness halber sagen. Ich glaube, jeder von uns war schon mal in der Situation, dass er etwas gesucht hat. Ja, viele suchen, laufen so nebenbei. Beispielsweise, wenn man ein Auto hat und man weiß, das Auto könnte irgendwann Probleme bereiten oder es klappert da schon, ich weiß nicht was, ich weiß nur, es wird teuer. Ich sollte mir wahrscheinlich ein neues Auto suchen, weil es wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht, das nochmal zu reparieren. Dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Man überlegt sich, welches Auto möchte ich, welches Modell. Man entscheidet sich für eins und dann legt man meistens auch so einen Preis fest. Und dann guckt man nebenbei immer mal wieder, weil theoretisch fährt das Auto ja noch, man muss es nicht kaufen, aber man beobachtet so den Markt und wenn man dann so ein günstiges Angebot findet, dann schnappt man zu. Diese Suche läuft nebenbei. Es gibt aber auch Dinge, die sucht man oder wo die Suche ziemlich zeitlich begrenzt ist, wo die Suche auf eine Situation begrenzt ist. Ich denke, viele Männer, zumindest diejenigen, die schon mal gearbeitet haben praktisch, die kennen das, wenn man auf einer Baustelle ist und gerade irgendwas am Bauen ist oder so und dann hält man etwas fest und man braucht irgendwas, um das festzumachen. Beispielsweise einen Hammer. Und man findet den Hammer nicht. Und jetzt steht man da, mit der einen Hand hält man vielleicht schon was und der Hammer ist nicht da. Und man sucht diesen Hammer oder ein anderes Werkzeug. Es bringt einem absolut nichts, wenn man einen Tag später den Hammer irgendwo findet, weil man den Hammer am nächsten Tag vermutlich nicht mehr sucht. So ist diese Suche ziemlich zeitlich eingegrenzt. Ich hatte das vor kurzem, da waren wir mit meiner Frau bei IKEA. Nach 3,5 Stunden IKEA mit Maske habe ich nur noch eins gesucht, den Ausgang. Das war zeitlich begrenzt. Und als ich den gefunden habe, hat sich für mich natürlich in dem Moment etwas verändert. Für meine Frau auch. Ich muss dazu sagen, sie wollte auch nicht 3,5 Stunden da bleiben. Wir haben einfach etwas gesucht und es hat sich so ergeben. Es war jetzt nicht so, dass meine Frau mich da 3,5 Stunden festgehalten hat in dem Laden. Aber wir wollten einfach nur raus. Das war auf das Suchen nach dem Ausgang war ein zeitlicher, begrenzter Prozess. Wir waren mal mit dem Kammerorchester in der Ukraine, in Odessa, und da ist ein ganz großer Bazar. Und wer das vielleicht aus dem Urlaub kennt, wenn man in einem anderen Land ist und der Magen die Sachen nicht verträgt, dann, ich habe auf jeden Fall Bauchschmerzen bekommen. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Und in dem Moment habe ich ganz plötzlich auf diesem riesigen Bazar die Toilette gesucht. Ihr könnt mir glauben, ich habe in meinem Leben noch nie so nach einer Toilette gesucht und ich war der russischen Sprache nicht unbedingt mächtig, aber in so einem Moment kann man sich verständigen und ich habe die Toilette gefunden. Einen Tag später habe ich die Toilette nicht so gesucht wie dort. Das war ein sehr zeitlich begrenztes Suchen. Es gibt aber auch Momente und Situationen in unserem Leben, da suchen wir nach Dingen, die unser Leben komplett verändern können. Ganz aktuell erleben wir es ja, dass Menschen nach einem Impfstoff suchen und man erhofft sich, dass man mit einem Impfstoff diesen Virus, der momentan uns ein bisschen auch beherrscht, in den Griff kriegen kann. Dass sich das Leben ändert, dass vielleicht auch Menschen dadurch gerettet werden. Man ist auf der Suche. Ich erinnere mich daran, wie wir mit der Familie einmal erlebt haben, dass mein Onkel Krebs bekommen hat. Und man hat einen Stammzellenspender gesucht. Man hat Stammzellen gesucht von jemand anderem, die man ihm einfach geben kann, mit dem man ihn behandeln kann, damit er den Krebs besiegen kann. Und so haben wir als Verwandtschaft damals gebetet, die Gemeinde hat mitgebetet, vielleicht auch einige von euch, dass diese Suche erfolgreich sein würde. Und Gott sei Dank, es hat sich ein passender Stammzellenspender gefunden. Mein Onkel konnte behandelt werden und sein Leben hier auf der Erde wurde verlängert. Es gibt aber, beziehungsweise auch in der Bibel gibt es Situationen, in denen Menschen etwas suchen, nämlich Jesus Christus. Und wie diese Suche aussieht, da wollen wir uns heute zwei Begegnungen einmal ein bisschen genauer anschauen. Und wir wollen schauen, wie diese Suche verläuft und vor allem, was dort passiert, nachdem diese Menschen Jesus Christus gefunden haben. Die Predigtreihe, die ich heute beginnen möchte, habe ich mit den Worten überschrieben, eine Begegnung mit Jesus Christus. Und die Predigt heute lautet, das ist die erste Predigt der Reihe, eine Begegnung mit Jesus Christus ist das Ende einer langen Suche. Die Predigt heute unterteilt sich in zwei Punkten. Der erste Punkt lautet, eine Begegnung als Zwischenstopp. Und der zweite Punkt lautet, eine Begegnung als Zielpunkt. Und ich möchte direkt mit dem ersten Punkt beginnen und dazu euch einladen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dass ihr Matthäus Kapitel 2 aufschlagt. Ich möchte die Verse 9 bis 12 lesen. Matthäus Kapitel 2, Vers 9 bis 12. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Vermutlich ist dieser Text für die meisten von euch sehr bekannt. Gut, okay, ich gebe zu, man hört ihn in der Regel nicht zu Pfingsten oder zu anderen Feiertagen, sondern man hört ihn eher zu Weihnachten. Und vermutlich kennen auch die meisten von euch den Kontext, in den dieser Text irgendwie reinfällt oder in dem dieser Text steht. Für die, die den Kontext nicht so gut kennen, möchte ich das nochmal kurz wiederholen. Also wir lesen, dass nach der Geburt von Jesus Christus, da kamen Weise, so werden sie genannt, sie kamen nach Jerusalem. In anderen Übersetzungen steht, es waren Sterndeuter, einige Übersetzungen übersetzen das auch mit Magier. Auf jeden Fall kamen diese Männer, wir wissen nicht, wie viele es waren. Sie kamen an den Hof von König Herodes und sie fragen nach, wo ist denn der neugeborene König der Juden? Das Problem, am Königshof wird kein Nachwuchs erwartet, also ist Herodes erstmal sehr perplex, warum dieser Besuch da ist und warum sie diese Frage stellen. Er wird unruhig und so geht er zu seinen Beratern. Er trommelt seine Berater zusammen, die zum größten Teil aus Theologen bestehen, und er fragt ihn, könnt ihr den hier irgendwie weiterhelfen? Wisst ihr, wen die suchen? Gibt es irgendwelche Hinweise vielleicht sogar, dass das, was hier passiert, wahr ist? Und die Theologen überlegen und sagen, ja, also wenn, dann könnte es sein, dass der Ort, den sie suchen, Bethlehem ist, weil es gibt ja so eine Prophetie bei dem Propheten Micha. Dort wird ein Messias vorhergesagt, der in Bethlehem zur Welt kommen soll. Also sagt Herodes, okay, zu den Fremden, geht nach Bethlehem, vermutlich ist das da, was ihr sucht. Und wenn ihr da seid und das Kind gefunden habt, den König gefunden habt, dann kommt zurück und berichtet mir alles, was ihr dort gesehen habt. Ich will auch hin und will diesen König auch besuchen. Und so kommt es dann, die Weisen ziehen los und an dieser Stelle setzt dieser Text hier ein. Wenn es dir jetzt so geht, wie es mir lange ging, dann hört man diese Geschichte oder man liest sie, man bekommt sie erzählt und man denkt sich, ja, kenne ich. Ist an sich eine schöne Geschichte, kann man sich einmal im Jahr zu Weihnachten anhören. Ist ganz nett, ist ja auch eine schöne Geschichte. Allerdings habe ich mir, als ich mir die Begegnung mit Jesus in den Evangelien angeschaut habe, habe ich mir hier an dieser Stelle die Frage gestellt, was passiert mit diesen Männern, nachdem sie Jesus begegnet sind? Was passiert in ihrem Leben? Was geschieht? Leider ist es so, dass die Bibel uns nichts mehr über diese Männer sagt. Wenn wir hier nochmal in den Text schauen, dann lesen wir hier gleich zweimal, dass die Weisen das Kind, also Jesus Christus, anbeteten oder gekommen waren, um das Kind anzubeten. Und wenn man das so liest, dann denkt man ja sofort, also mit unserem Bibelverständnis, oder ich dachte das mit meinem Bibelverständnis und auch mit meinem Hintergrund, dass diese Männer verstanden haben, wer Jesus Christus ist. Sie fielen auf die Knie, weil sie den Sohn Gottes gesehen haben. Das Problem dabei ist, dass das hier so nicht im Text steht. Wenn wir die Reaktion der Männer hier richtig verstehen und auch richtig deuten wollen, dann müssen wir zwei Dinge beachten, die ein Stück weit auch Kontext beziehungsweise aus dem historischen Kontext heraus kommen, die dort verankert sind. Nämlich in Vers 2, den Text habe ich jetzt nicht gelesen, aber da kommen sie zu Herodes und da wird das erste Mal deutlich, dass sie sagen, wir wollen anbeten. Dort kann man das Wort anbeten auch mit verehren übersetzen. Das wird in einigen Übersetzungen auch gemacht. Wir sind gekommen, um den neugeborenen König der Juden zu verehren. Hier geht es darum, dass diese Männer einen neuen König ehren wollten, so wie es zu der damaligen Zeit durchaus üblich war. Es war eine gängige Praxis, dass man einen neuen König verehrt hat, weil er König war. In Vers 10, das ist das, was wir gerade gelesen haben, lesen wir, dass sie sich niederwarfen, das Kind anbeteten. Gut, das geht schon mehr in die Richtung zu dem, was wir unter Anbetung verstehen. Im Nahen Osten war dies allerdings eine übliche Handlung, da man Könige als heilige Wesen oder als göttliche Gestalten angesehen hat. Es gab einen sogenannten Personenkult. Es gab oft diesen Personenkult um Könige. Könige ließen sich teilweise anbeten. Und so war dies auch nichts Fremdes, dass man einen König auf diese Art und Weise angebetet hat. Wir sehen hier also, dass die Männer zwar vor Jesus Christus auf die Knie gingen, ihn auch als König akzeptierten und ehrten, aber Jesus Christus war für sie eben nur das, er war ein König für sie. Und an dieser Stelle sehe ich so viele Parallelen zu Menschen, und wenn ich ehrlich bin, oder wenn wir ehrlich sind, auch zu Christen der heutigen Zeit. Ja, man ist mit Jesus Christus oder man ist Jesus Christus in seinem Leben schon mal begegnet, und es war auch eine tolle Erfahrung, aber mehr auch nicht. Ja, wenn man mal Probleme hat oder in Schwierigkeiten steckt, wo einem kein Mensch mehr weiterhelfen kann, dann gehe ich zu diesem König. Aber ansonsten nicht. Ja, ich habe mich einmal vor diesem König anbetend auf die Knie geworfen. Vielleicht im Geist, bildlich, vielleicht aber auch ganz praktisch bist du auf die Knie gegangen. Und du hast dich danach auch wirklich gut gefühlt. Aber dann ist man aufgestanden. Und man hat eigentlich sein eigenes Leben einfach weitergelebt. Es hat sich absolut nichts im Leben geändert. Ja, okay, ich habe mich taufen lassen, ich gehe zur Gemeinde und ich habe sogar einen Dienst. Aber dieser König eigentlich keinen Einfluss, keine Bedeutung und wenn man ehrlich ist, auch keinen Platz in meinem Leben. Es ist einfach schön, Sonntag für Sonntag in diesen Stall oder in die Gemeinde zu gehen, dieses Kind, diesen König zu verehren, zu anbeten. Aber das reicht dann auch für die Woche. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dich hier vielleicht in irgendeinem Punkt wiedergefunden? Als mein Vater im russischen Militär seinen Dienst geleistet hat, hat er seinen Großeltern, also meinen Urgroßeltern, einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn ja, dann dürft das jetzt nochmal hören. Und er hat diesen Brief, warum auch immer, auf Hochdeutsch geschrieben. Also mein Vater in Russland hat einen Brief auf Hochdeutsch geschrieben und man muss dazu sagen, Hochdeutsch war jetzt nicht die Sprache, die er in seinem Alltag gesprochen hat. Wahrscheinlich mehr Plattdeutsch und Russisch. Aber Hochdeutsch hat man wahrscheinlich irgendwo mitbekommen, aber es war jetzt nicht seine Umgangssprache. Und wie das so ist, wenn man dann so einen Brief schreibt, wo man über alle möglichen Dinge seines Lebens schreibt, in einer fremden Sprache, dann kann es schon mal vorkommen, dass einem so die passenden Worte fehlen oder dass man manchmal nicht genau weiß, wie hieß das? Und dann formuliert man Dinge anders oder man verwechselt Sachen. Und so kam es in diesem Brief zu einer ziemlich lustigen Zeile. Er wollte seinen Großeltern, die mit Sicherheit für ihn gebetet haben in dieser Zeit, er wollte ihnen schreiben, dass er noch fest im Glauben steht. Und so schrieb er, ich stecke fest im Glauben. Ist ja ein Wort geändert, aber von der Bedeutung für uns ja total, total unterschiedlich, ob ich im Glauben stehe oder im Glauben feststecke. Aber leider glaube ich, dass das ja eine wunderbare Beschreibung für viele Christen ist. Man steckt im Glauben fest und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht sitzt du hier und du merkst, dass es in deinem Glaubensleben eigentlich nicht wirklich weitergeht, dass du auf der Stelle stehst. Es passiert nichts in deinem Glaubensleben. Irgendwie hat man sich dann auch an diesen Zustand gewöhnt, aber wenn man darüber nachdenkt, dann fragt man sich, ist das wirklich normal? Ist das wirklich alles, was ich gerade erlebe? Oder kann diese Beziehung und auch die Begegnung mit Jesus Christus so viel mehr in meinem Leben bewirken? Sollte sie nicht vielleicht sogar viel mehr in meinem Leben bewirken? Ja, sie sollte es und sie kann es auch. Dazu kommen wir aber gleich in der nächsten Begegnung. Wie ich bereits gesagt habe, habe ich mich dafür interessiert, was aus diesen Männern geworden ist, aus diesen Weisen, wie sie die Bibel nennt. Die Bibel sagt uns leider nichts, also habe ich mal geguckt, ob man noch irgendwelche anderen Quellen findet, wo man was über diese Männer liest. Ich habe festgestellt, dass eine große Kirche eine ziemliche Legende um diese Männer aufgebaut hat. So ist es so gekommen, man hat sich irgendwann erstmal festgelegt, dass es 3 Männer waren, die gekommen sind. Das lesen wir so nicht in der Bibel, vermutlich, weil sie 3 verschiedene Geschenke gebracht haben, hat man gesagt, ja, das waren es dann halt 3 Männer. Man nennt sie auch dann die 3 Könige. Und irgendwann kam es dann, dass die heilige Helena nach Palästina gereist ist und dort hat sie Knochen gefunden. Und sie sagte, Mensch, das müssen diese Männer sein. Also Gebeine von 3 Männern, die nehmen wir mit, das sind die. Und hier merken wir, das wird mittlerweile genauso wahrscheinlich wie die Geschichte von Waldemar vorher, zumindest vom Wahrheitsgehalt wahrscheinlich ziemlich ähnlich. Es ist eine Legende vermutlich. Auf jeden Fall wurden diese Knochen dann nach Konstantinopel gebracht, das ist das heutige Istanbul, von dort nach Mailand. Und 1162 nach Christus hat Friedrich Barbarossa Mailand erobert und er hat diese Knochen nach Deutschland geschickt, nach Köln. Das war so ein ganzer Schrein, wo die Knochen drin waren. Und dort hat man dann einen Dom, oder man wollte einen Dom, einen kleinen Dom bauen, damit die Menschen sich diese Art Sarg angucken konnten. Man hat sich davon auch Wunder erhofft. Aber man hat gemerkt, der Ansturm ist so groß, dass so ein kleiner Dom nicht ausreicht. Also musste man einen großen Dom bauen und den baut man teilweise noch bis heute. Das ist der Kölner Dom, der wurde gebaut, man hat diese Sachen hineingestellt. Und so, laut Legende, liegen diese 3 Männer bis heute in Deutschland im Kölner Dom. Ich habe leider ansonsten nichts gefunden, was glaubwürdig ist und was irgendwie darauf hinweist, dass das Leben der Weisen durch diese Begegnung mit Jesus Christus für immer verändert wurde. Die Weisen haben Jesus Christus gesucht und sie haben ihn auch gefunden. Danach sind sie aber weitergezogen und haben bestimmt auch neue Sterne gesucht. Vielleicht haben sie sogar neue Könige gesucht. Die Begegnung mit Jesus Christus war für sie ein Zwischenstopp, aber die Suche in ihrem Leben ging weiter. Wir lesen aber noch von einer anderen Begegnung im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus Christus und somit kommen wir auch zum zweiten Punkt, eine Begegnung als Zielpunkt. Und hier möchte ich aus Lukas Kapitel 2 lesen, ab Vers 21. Und als 8 Tage erfüllt waren, dass das Kind beschnitten würde, da wurde sein Name Jesus genannt, welcher von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, damit sie ihn dem Herrn darstellten. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen und um das Opfer zu geben, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist offenbart worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden fahren nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Ich finde, das ist ein wunderschöner Kontrast zu dem, was wir gerade von den Weisen gelesen haben. Simeon wird genauso wie die Weisen nur an einer Stelle in der Bibel, nur an einem Ereignis in der Bibel genannt. Weder davor noch danach lesen wir etwas von ihm. Was auffällig ist, ist zunächst die interessante Tatsache, dass Simeon den Heiligen Geist in sich hat. Wir lesen hier, und der Heilige Geist war auf ihm, Vers 25. Das ist sofern interessant und von Bedeutung, da dieses Ereignis hier ja noch vor Pfingsten geschieht. Und somit sagt uns diese kleine Info doch etwas mehr über ihn aus. Im Alten Testament, wenn man das ganz grob zusammenfassen will, dann gab es im Alten Testament drei Gruppen von Menschen, die den Heiligen Geist zumindest eine Zeit lang auf sich hatten. Ausnahmen gibt es auch dort, aber ich glaube, diese drei Gruppen fassen das ganz gut zusammen. Das waren zum einen die Priester, das waren Könige und das waren Propheten. Und wenn wir diesen Abschnitt weiterlesen würden, dann würden wir auch ganz schnell feststellen, dass Simeon zur letzten Gruppe gehört. Er war ein Prophet. Und ich persönlich, als ich das so gelesen habe, stellte ich mir dann die Frage, Mensch Simeon, was ist eigentlich mit dir los? Du bist Prophet, du hast eine vermutlich intakte Beziehung zu Gott, der Heilige Geist ruht auf dir, ist doch alles gut. Und ich glaube auch, dass viele Christen mit so einem Zustand mehr als zufrieden wären. Aber Simeon wollte mehr. Er wollte den Messias, den Retter, persönlich sehen und er hatte von Gott die Zusage, dass er ihn sehen wird, mit eigenen Augen. Für Simeon war die Tatsache, dass der Heilige Geist auf ihn ruhte, was ihn ja auch schon außergewöhnlich machte, oder die Tatsache, dass er Prophet war, womit er sich ja auch von der Masse der Menschen abhob, das war für ihn nicht Ziel genug. Er wollte Jesus Christus sehen. Und als er Jesus dann begegnet, dann sagt er diese tollen Worte, diese erstaunlichen Worte, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du es gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen, sagt eine andere Übersetzung. Und so wird hier die Begegnung mit Jesus Christus zum Ende einer langen Suche. Für Simeon ist klar, es gibt nichts in meinem Leben, was jetzt noch kommen kann. Es gibt, anders ausgedrückt, es gibt nichts, was eine Begegnung mit Jesus Christus, dem Retter der Welt, auf dieser Erde irgendwie toppen könnte, irgendwie übertreffen könnte. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei uns aus? Können wir hier so mit Simeon einstimmen? Können wir in diesem Vers auch so sagen, Herr, es gibt absolut nichts in meinem Leben. Wenn ich dir begegnet bin, dann gibt es nichts mehr, was das noch toppen könnte. Können wir das so sagen? Herr, wenn wir dich haben, dann gibt es nichts auf dieser Welt, was mir mehr Erfüllung geben könnte. Herr, wenn ich dir begegne, dann werden alle anderen Dinge unwichtig. Herr, wenn ich dir begegne, dann werden meine Sorgen, meine Ängste, meine Nöte ganz klein, weil ich erkenne, wie unfassbar groß du bist, wie viel größer du bist als das, was mich hier auf dieser Erde belastet. Herr, wenn ich in meinem Leben nur dich habe, dann ist das genug, weil du alles bist, was ich brauche. Können wir das sagen? Vielleicht denkst du mal an die Begegnung, die du mit Jesus Christus in deinem Leben hast. Und ich hoffe, dass du das jetzt auch verstehst, dass es hier eigentlich in erster Linie nicht um die Begegnung der Weisen mit Jesus Christus geht, dass es heute auch nicht um die Begegnung von Simeon mit Jesus Christus geht, sondern dass es heute eigentlich um die Begegnung von dir persönlich mit Jesus Christus geht. Wie hat sich diese Begegnung in deinem Leben ausgewirkt? Welche Auswirkungen hatte sie? War es so wie bei Simeon, dann preist den Herrn. Dann dank Gott dafür, dass Jesus Christus für dich, die Begegnung mit Jesus Christus für dich wirklich zum Ende einer Suche wurde und du Frieden gefunden hast. Aber vielleicht sitzt du hier und merkst, Mensch, wenn ich ehrlich bin, dann war es in meinem Leben auch schon mal anders. Aber es gab Ereignisse, es gab Enttäuschungen, die ich nicht verarbeitet habe, die mich wieder von Jesus Christus ein Stück weit weggeführt haben, die mich so gesehen wieder auf eine lange Reise geschickt haben, wo ich gesucht habe. Ich habe Frieden gesucht, ich habe Heilung gesucht, aber ich habe komischerweise nicht bei Jesus gesucht. Und eigentlich bin ich wieder auf die Suche gegangen. Dann wünsche ich dir, dass du heute wieder dein persönliches Pfingsten erlebst, dass du Jesus Christus heute nochmal begegnest, so wie Simeon ihm begegnet ist und dass du Frieden findest. Dass Jesus für Christus und die Begegnung mit Jesus Christus für dich zu einem Ende einer langen Suche wird. Gott segne dich im Nachdenken, Gott segne dich auch im Prüfen. Und wenn du irgendwie merkst, ich sollte etwas ändern, dann ändere es heute, damit du diesen Frieden und dass die Suche bei dir im Leben wirklich ein Ende findet. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lass uns dazu aufstehen.